Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Wir befinden uns in Rom auf der Zielgeraden. Wir nehmen auf, ganz ungewöhnlich eigentlich, am Donnerstagvormittag, Feiertag, macht es möglich. Vatertag, Christi Himmelfahrt, jeder soll sich das raussuchen, was er möchte und feiern will. Wir feiern natürlich hier wie jede Woche den Tennissport. Das machen wir heute als Trio. Mit dabei ist Henrike. Hallo.
Hallo.
Und ebenfalls mit dabei ist Tobi. Hallo, Tobi.
Hallo.
Schönen Vatertag, Tobi. Du bist ja der Einzige hier, der für sich in Anspruch nehmen kann.
Dankeschön. Ist noch richtig. Zu früh, um schon 4,8 Promille im Blut zu haben. Wir kriegen das aber auch so hin.
Denke ich definitiv. Und ja, ich würde sagen, Feuer frei. Wir können direkt mit einem kleinen Streitgespräch anfangen, denn wir haben uns gerade natürlich so im Vorgespräch Gedanken gemacht, über was wir heute wie alles sprechen können. Und dann gab es eine kleine Diskussion rund um Vermarktbarkeit von Spielern. Und da habe ich die steile These aufgestellt, Tobi, wenn Jannik Sinner seit mehreren Jahren auf Weltranglistenplatz 30 stehen würde, würdest du wahrscheinlich sagen, es gibt zwei Spieler auf der Tour, die mich mega langweilen, und das sind Hubert Hurkacz und Jannik Sinner. Jetzt kommst du.
Vatertag und getreu dem alten Deichkind Motto Krawall und Remi Demi. Würde ich sagen, ja. Und jetzt kommt nicht das Aber, sondern das Und. Das muss doch Aber heißen. Das sagt ja noch nichts über die Vermarktbarkeit aus. Also nur weil ich den Spielstil von jemandem nicht mag. Sondern es geht ja mehr um das Thema Erfolg. Wie erfolgreich ist einer mit seinem Spielstil? Und da gibt es überhaupt keine Zweifel, dass der Überflieger aktuell, haben wir schon mehrfach besprochen, Jannik Sinner ist. Die Frage ist nur, wird er die gleichen Gucci-Deals an Land ziehen, wenn er nur auf Rang 30 stehen würde? Weil er aus unserer Sicht genauso blass in der Erscheinung ist wie ein Hubert Hurkacz und eben nicht so bunt wie ein Diego de Dura.
Das ist ein herrlicher Vergleich. Also Henrike, es geht darum, dass Jannik Sinner natürlich mit seiner persönlichen Ausstrahlung auf dem Platz nicht derjenige ist, der, ich sag mal, lautstark vorangeht. Er natürlich immer sehr zurückhaltend ist und wir dadurch vorhin auf diesen Punkt gekommen sind, dass man, wenn man das mit Spielern vergleicht, die vielleicht auch weiter hinten im Ranking stehen, aber schon vielleicht einen besseren Einblick gewähren auch in das, was sie so tun abseits des Platzes, aber natürlich auch ein bisschen impulsiver vielleicht sind auf dem Court, die es letztendlich einfacher haben, sich zu vermarkten oder, wie Tobi auch sagte, dann natürlich auch Werbedeals abzuschließen.
Naja, gut, Marketing ist ja einfach nur die Fachbezeichnung für Aufmerksamkeit generieren im Prinzip. Das ist ja, was man mit Marketing erreichen will, ganz egal, für was man es betreibt. Und das geht halt über ganz verschiedene Wege, entweder über eine gute Werbung, witzige Sprüche, mehr oder weniger, weiß ich nicht, einen sinnvollen Zweck, oder man holt sich halt jemand dran oder der oder die halt viel Aufmerksamkeit generiert, und das geht dann bei Personen tendenziell über die Leistung. Das heißt, jemand macht etwas, was genug Leute interessiert, sodass die sagen, okay, muss ich mal verfolgen. Oder eben über das, was diese Person in irgendeiner Form sonst noch so tut und sagt. Und im Tennis hat man dann im Marketing natürlich den Vorteil, dass zwei Dinge zusammenkommen. Nämlich einmal, eine Person tut etwas, was tendenziell ein paar Leute interessiert. Und da ist dann halt die Frage, wie gut das ist. Und es ist normalerweise so, zumindest im Sport, im Profisport, je besser du bist, desto mehr Aufmerksamkeit kriegst du. Und der andere Weg ist halt die Persönlichkeit. Ne? Wie spielst du? Wie verhältst du dich? Was sagst du? Und das ist dann so eine Gemengelage aus beidem, wie attraktiv du für die Vermarktung bist. Und dann kommt natürlich zusammen, dass je nachdem eins mehr oder weniger gewichtet. Also ich würde bei Yannick Sinner noch sagen, da käme es dann jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen drauf an, wie das italienische Tennis dasteht. Nun steht es derzeit sehr gut da. Aber sagen wir mal, Italien hätte nur Yannick Sinner unter den Top 100. Dann wäre vielleicht die Chance, auch auf Rang 30 noch gute Deals zu bekommen, anders. Aber ich stimme dir schon zu mit der, oder ich würde es auch so sehen, mit der jetzigen Lage, sagen wir mal so, alles ist gleich, nur Sinner wäre schlechter unterwegs, was die Weltrangliste angeht. Ich bin mir dann nicht so sicher, ob Gucci gesagt hätte, den nehme ich. Es sei denn, die Carotta Boys wären auch dann da gewesen, weil dann wärst du wieder interessant genug aufgrund deines Fandoms.
Naja, das also ich überlege gerade, der Erfolg oder die Leistung, die du bringen musst, die ist schon mal irgendwie ein grundsätzliches Ding, was gegeben sein muss. Also wenn du keine Leistung bringst oder keine überdurchschnittliche Leistung bringst, dann kannst du auch nicht von ausgehen, egal was für ein Typ du bist, was für ein Charakter du bist, dass du großartige Werbedeals bekommst. Also die Nummer eins bedingt ja eher in der Konsequenz einen tollen Deal, einen Millionendeal mit welcher Uhren- oder Modefirma auch immer und nicht andersrum. Und trotzdem gibt's natürlich dann wieder relativ abgestuft auch Werbedeals für jemanden, der an Position 30 oder 50 ist, wenn er etwas anderes zu bieten hat. Vielleicht nicht auf einem, den Werbedeal nicht auf einem globalen Niveau, sondern vielleicht eher auf einem nationalen Niveau oder in irgendeiner speziellen Bubble. Als man denke zurück an, nehmen wir Dustin Brown, ja, der sicherlich auch den ein oder anderen Werbedeal auf einem ganz anderen Level erhalten hat, aber weil er etwas Uniques darstellte, oder denkt an einen Fabio Fognini zurück, der nie die Nummer eins war und nie sicherlich absoluter Topspieler, auch wenn er es mal in die Top 10 geschafft hat. Auch er wird in gewissen Orbit aufgrund seiner Leistung und dessen, was er darstellt, einen Werbedeal bekommen haben. Aber zurück zum Ausgangspunkt und die Gegenfrage: würde Carlos Alcaraz die gleichen Deals bekommen, wenn er auf 30 stehen würde wie jetzt, oder wäre er genau in der gleichen Situation wie Yannick Sinner?
Oh, spannende Frage. Also man nimmt ja so vom Präsentieren auf dem Court, sag ich mal, also ne, wie er sich so gibt und dass du schon den Eindruck hast, du kannst einen Carlos Alcaraz im Vergleich zum Yannick Sinner ein bisschen besser lesen, glaube ich schon den Fans irgendwie eine andere Persönlichkeitsstruktur, die dadurch, glaube ich, auch ein bisschen interessanter wirkt als bei einem Sinner, der halt so immer in sich gekehrt wirkt und du vielleicht gar nicht so wirklich weißt, was gerade in ihm vorgeht. Das war ja zum Beispiel auch früher oft ein Vorwurf, der so an Roger Federer gerichtet wurde, dass er ja sehr wenig Emotionen zum Beispiel zeigt, aber trotzdem haben den alle abgöttisch geliebt, was ja auch total nachvollziehbar ist. Von daher würde ich sagen, ein Alcaraz hätte es natürlich einfacher, weil ihr habt das ja gerade benannt, ne? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad schaffen kannst. Natürlich ist der sportliche Erfolg, wenn man jetzt die ganze Arbeit dahinter mal weglässt, kann man sagen, der einfachste Weg, wie du dir natürlich irgendwie im Welttennis einen Namen machen kannst. Aber wenn du charakterlich irgendwas mitbringst, was natürlich was sehr Eigenes hat, hast du es einfacher, ne? Also du hast gerade gesagt, Dustin Brown, Fabio Fognini, kannst auch einen Kyrgios natürlich nehmen, der von Anfang an irgendwie auch immer so eine kleine Werbeikone fürs Tennis war. Oder auch natürlich auch einen Alexander Bublik, der eigentlich jetzt gerade aktuell so das beste Tennis seiner Karriere spielt und irgendwie so oben in der erweiterten Weltspitze so richtig angekommen zu sein scheint. Aber früher halt auch schon mit den Schlagzeilen, die er geschrieben hat, dafür gesorgt hat, dass er bekannt war und eine gewisse Fanbase hatte. Und ohne jetzt seine Werbedeals auch von früher zu kennen, aber sicherlich wird dadurch auch mal die ein oder andere Person oder Agentur auf ihn zugekommen sein, weil sie gesagt haben, hier, wir haben irgendwie ein Unternehmen, eine Firma, da passt das gut, dass da eine Identifikation mit dir hergestellt werden kann. Wir machen mal irgendwie einen Deal zusammen oder wir machen irgendwie mal Werbung zusammen oder so. Von daher, glaube ich, hätte es ein Alcaraz zumindest im Vergleich zum Sinne einfacher, was das angeht, weil er, glaube ich, schon sich ein bisschen mehr öffnet den Tennisfans gegenüber, wenn ihr versteht, was ich meine.
Ich würde aber auch sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, geht es natürlich auch noch tiefer im Sinne von, welche Marken hat man denn für sich? Weil, nimmt's mir nicht übel, aber gerade so Fashion-Brands sind ja durchaus auch aussehensgesteuert. Und da weiß ich jetzt nicht, ob Yannick Sinner das Standardprofil von Gucci erfüllt. Ich möchte sein Aussehen gar nicht bewerten, sondern einfach mal rein nach dem gehen, was Gucci sonst so macht. Ob das jetzt ein Carlos Alcaraz tun würde, weiß ich auch nicht. Aber da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, je mehr du von dir zeigst und je offener du bist, auch so als Charakter, desto mehr Raum gibst du natürlich auch Marken, eine Identifikation mit dir zu schaffen. Weil wenn du dann auf einmal dein Hobby zeigst und weiß ich nicht, du bist dann ein Nerd in irgendwas anderem, dann bist du natürlich für diese Branche auch noch irgendwie attraktiv. Dann magst du vielleicht nicht der beste Tennisspieler sein oder die beste Tennisspielerin, aber du erfüllst halt eine Schnittmenge mit wem anders und bist dann wieder bekannt genug. Ich glaube, wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, das, was ich eben gesagt habe, würde ich sagen, gilt grundsätzlich schon noch, ne? Dass du halt irgendwas mitbringen musst, damit du vermarktbar sein musst. Aber was das ist und wie groß das ist und wie viel das ist, hängt dann wahrscheinlich schon noch ein bisschen davon ab, wovon wir sprechen. Also ich finde es halt bei Yannick Sinner grundsätzlich schwer, da irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu finden. Nun setze ich mich mit ihm auch nicht so weit auseinander. Bei Carlos Alcaraz, ich weiß nicht, da siehst du halt zwischendrin auch nochmal, da macht der andere Sachen, postet irgendwas. Da würde ich jetzt grundsätzlich mal sehen, dass du vielleicht irgendwie einen größeren Angriffspunkt hast. Aber es ist generell so, ne? Zum Beispiel bei einem Roger Federer. Ja klar, der ist natürlich relativ gebügelt, aber damit ist er natürlich gerade im Tennissport für viele Brands total interessant, weil die eben dieses Gebügelte mit Tennis immer noch verbinden. Dieses Gentleman, immer in weiß, immer höflich, alles sitzt. Insofern war das natürlich auch irgendwie für ihn gut, weil er, ich glaube, so den Idealtypus dieses alten Tennisspielers, dieses, wie man sich das so wie früher natürlich sehr gut verkörpert hat. Das ist natürlich heute bei den jungen Spielern anders. Ich glaube, da gibt es fast keinen mehr, der so glatt und geschniegelt ist wie ein Roger Federer. Wobei ich eins sagen muss, ich bin kein Roger Federer-Fan gewesen, aber ich habe ihn einmal live erleben dürfen in Halle und auch in der Funktion einer Journalistin damals, also nicht einfach nur so auf dem Platz gesehen. Und er hat schon eine unglaubliche Präsenz und der erinnert sich an Sachen und Leute, das ist unfassbar. Da kann ich halt verstehen, woher auch diese Aura kommt, wenn man die mal selber erlebt. Ja gut, bei einem Rafael Nadal war es dann halt auch dieses schiere Arbeiten, ne, diese rohe Kraft. Ja, und zum Beispiel bei einem Novak Djokovic, das könnte man jetzt auch mal einwerfen. Wäre Novak Djokovic, wenn er jetzt nicht so weit oben gestanden hätte, so attraktiv wie ein Nadal oder ein Federer gewesen? Ich weiß es nicht, weil er ist natürlich wieder einer, der auch unglaublich aneckt, also auch in der Tenniswelt. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Ich finde, bei Novak Djokovic ist das so ein bisschen, entweder du magst ihn oder du hasst ihn. Ich habe das Gefühl, da gibt es wenig Spektrum dazwischen oder weniger. Und dann ist halt auch die Frage, ne, wie viel Risiko geht eine Brand, eine Marke, zu sagen, ich nehme jemanden, der so spaltet. Nun ist das bei Novak Djokovic nicht immer so gewesen, aber jetzt auch lang genug, dass so eine Marke sich entscheiden kann, mache ich das noch oder mache ich das nicht?
Ja, sicherlich. Und ich glaube, was so deutlich wird, wenn wir drüber reden, ist, dass Das im Grunde genommen gilt für jedes Level. Also du kannst schon von abstrahieren, ob wir jetzt über die Multimillionen-Dollar-Deals für die Nummer 1, 2, 3 der Welt reden oder über einen wie auch immer gearteten Werbevertrag oder eine Partnerschaft für die Nummer 100 in der Welt oder auf regionalem Level. Entscheidend ist, gibt es irgendwo ein Unternehmen mit einer Dienstleistung, mit einem Produkt und einer Brand hinten dran, wo man sagt, das passt, ja, und deswegen bin ich bereit, dafür Geld auszugeben. Also will sagen, ein Nick Kyrgios zu seinen besten Zeiten hätte halt hier Rebel-mäßig zu jeder, keine Ahnung, Games-Firma, Streetwear, Modefirma oder wie auch immer besser gepasst, als jetzt für eine Bank oder Versicherung Werbung zu machen. Und umgekehrt wiederum, finde ich, passt an Yannick Sinner, um auf den Ursprung zurückzukommen, vielleicht sogar besser für eine Werbung für Rolex, als es ein Carlos Alcaraz tut, rein von dem, wie er als Charakter rüberkommt. Trotzdem nimmt sich Rolex natürlich immer die Champs der Champs beiseite und sagt, hier, mit denen gehe ich einen Deal ein. Womit wir wieder bei Roger Federer, Rafa Nadal und Novak Djokovic sind. Also die Frage ist, gibt es irgendwo eine Person, eine Sportlerin, die eine Leistung bringt, die aufgrund dessen, was sie ausstrahlt und dessen, was bietet, dir als Unternehmen und deiner Marke irgendwo einen positiven Effekt beibringen kann. Und wenn das der Fall ist, dann finden die beiden zueinander und das eben auf unterschiedlichem Level. Und das Megabeispiel vielleicht, was wir hier über Jahre hinweg im Podcast verfolgt hatten, ich weiß noch genau, wie Daniel und ich, als sie anfingen, erfolgreich zu werden, aber noch weit weg war von der Nummer 1, haben wir uns mal länger über Naomi Osaka unterhalten. Und das war für mich das Paradebeispiel, vielleicht sogar größer als Alcaraz und Sinner, das Paradebeispiel der globalen Vermarktbarkeit für eine Person, die in Amerika aufgewachsen, asiatischen Background, sportliche Leistung kam mit hinzu, Aura, Ausstrahlung, da kommt so viel zusammen, wo sich eine ganze Heerschar an Marken hinten dran versammeln und sagen, in die investiere ich, mit der gehe ich Partnerschaften ein, weil die ist in nahezu jedem Markt der Welt vermarktbar und da hat das halt sehr, sehr gut gepasst und die hat schon Millionen gemacht, bevor sie die Nummer 1 wurde, aber auf dem Weg dahin war, weil es klar war, was sich da abzeichnet.
Die ist ja auch ein Beispiel sogar, dass das eine gewisse Nachhaltigkeit hat, ne? Wenn du natürlich eine gewisse Persönlichkeitsstruktur oder wie du gerade auch sagtest, Background irgendwie noch mitbringst, der interessant ist, weil damals ja auch eine Zeit lang immer gesagt wurde, Naomi Osaka ist eigentlich die wichtigste Werbefigur im asiatischen Raum gewesen, was irgendwie den Sport angeht. Und nun wissen wir, sie ist schon länger nicht mehr die Nummer 1 und nicht mehr absolute Weltspitze, aber trotzdem ist sie ja bis heute eine absolute Werbefigur geblieben. Hm. Eben weil sie das alles mitbringt, was du gerade aufgezählt hast. Also sie hat eine gewisse Eloquenz, du kannst dich mit ihr als Person identifizieren, unabhängig davon, wie sie sportlich eigentlich abschneidet bei den Turnieren.
Ja. Ja, wobei bei ihr frage ich mich langsam, ob da nicht der Lack so ein bisschen ab ist. Also ich meine, sie macht natürlich viel auch mit Mode und ist da ja sehr speziell auch in ihrem Geschmack, was ich super finde. Also es ist nicht mein Geschmack, aber ich finde es schön, dass es so wirklich sehr sie ist und man das auch schon erkennen kann. Wobei ich auch mich frage, wie lange sowas denn dann anhält, weil ich finde es dann auch schon fast wieder ein bisschen redundant. Also auch wenn sie dann mit ihren ganz ungewöhnlichen On-Court-Klamotten dahin geht oder was sie da auch macht und US Open, hat sie das ja auch eine Weile gemacht, dass sie dann irgendwie jede Runde einen anderen Labubu dabei hatte und irgendwie andere Farben getragen hat und was auch immer. Und bei ihr habe ich mich halt gefragt, wann der Punkt erreicht ist, wo dann quasi dieses große sich vermarkten nicht mehr zur Leistung passt. Um das dann halt auch zurückzuholen, was Tobi vorhin gesagt hat, wo ich ihm ja recht geben muss. es muss schon eine gewisse Leistung da sein, um interessant genug zu sein. Ne? Und wenn das dann nicht mehr zusammenpasst oder wenn das nie zusammenpasst, dann wird es halt auch schwierig. Du kannst natürlich rein über den Charakter kommen, aber dann musst du schon wirklich richtig, richtig besonders sein, damit das funktioniert. Und bei ihr frage ich mich immer, wann dieser Punkt erreicht ist, dass das kippt. Weil wenn ich das jetzt auch so sehe und dann postest die WTA und sie war jetzt die Tage auch wieder bei der Met Gala und so, aber da stelle ich auch fest, dass ich denke, es hat so was Repetitives. Und da frage ich mich, ist es wirklich noch so interessant für uns? Es hat mich tatsächlich ein bisschen gelangweilt. Nun bin ich auch nicht die Zielgruppe für diese Leute, aber da habe ich mich wirklich gefragt, wie lange dieses Guthaben an Vermarktbarkeit, an dessen, was du geleistet hast, wie lange das anhält, weil ich glaube nicht, dass das auf ewig anhält.
Da würde ich sogar sagen, wenn du jetzt rein auf diejenigen blickst oder die fragen würdest, die sich als Tennisfan identifizieren und den sportlichen Verlauf in erster Linie verfolgen, wäre genau dieses Guthaben wahrscheinlich schon lange aufgebraucht, weil die sagen würden, dieser Vorwurf kommt ja auch immer relativ schnell bei sowas. Ja, die konzentriert sich gar nicht mehr so sehr auf den Sport. Die guckt lieber nach links und rechts, wie sie sich irgendwie in Szene setzen kann. Das ist, glaube ich, immer natürlich dann auch am Ende so ein bisschen das Problem von Personen, die so ein bisschen extrovertierter auftreten, dass die vielleicht gerade in der breiten Wahrnehmung noch viel mehr davon abhängig sind, wie sie sportlich gerade unterwegs sind. Also, weil wir akzeptieren das bei einer Osaka, ob wir da jetzt Interesse dran haben oder nicht. Aber weil so uns drei würde ich jetzt mal so einschätzen, dass wir natürlich schon auch wissen, so hey, hinter diesem Tennissport, da steckt irgendwie ganz viel Arbeit. Und wenn sie die nicht leisten würde, dann würde sie auch jetzt nicht auf dem Niveau mitspielen können. Aber natürlich ist das irgendwie für die breite Masse nicht wichtig, sondern die sorgt dann ganz schnell, naja, die eigentlich hat die sportlich ja keine Ambitionen mehr. Die will halt irgendwie nur sich ein bisschen präsentieren und will irgendwie bei coolen Terminen dabei sein. Und wenn wir da zum Beispiel mal so die Generation davor nehmen mit einer Serena Williams, die hat ja eigentlich, aus meiner Sicht zumindest, so diese Extrovertiertheit erst so richtig im Frauentennissport etabliert. Die konnte sich das aber natürlich auch viel mehr leisten, weil sie einfach über 20 Jahre hinweg, ich sage jetzt mal ganz salopp, immer die Nummer 1 war und dadurch keiner hinterfragt hat, dass die sich irgendwie ablenkt mit irgendwas. Aber wenn wir da jetzt mal ganz genau recherchieren würden, würden wir wahrscheinlich bei irgendeinem Turnier, wo sie im Achtelfinale ausgeschieden ist oder so, auch ganz schnell einen Kommentar finden, wo das dann doch mal erwähnt wurde.
Ja. Wobei, also natürlich sind da Welten zwischen der Serena Williams und Naomi Osaka, was die Titel und die Leistung über bald zwei Jahrzehnte angeht. Trotzdem, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, 4 Grand Slam Titel und eine Nummer 1 fallen dir auch nicht in den Schoß. Also die Leistung als solche ist oder war da. Und ja, Henrike, ist die Frage, wie lange kannst du von diesem Konto abheben? Auf der anderen Seite würde ich wiederum die Frage stellen, aber vielleicht führt uns das dann heute auch zu weit, haben wir diese Diskussion eigentlich immer nur bei Frauen, die nebenher in Anführungsstrichen noch etwas verdienen durch Deals und diese Frage kommt bei Männern nicht auf? Also ich habe noch keinen Kommentar gesehen dieser Tage, wenn die neue Werbekampagne jetzt auf Social Media, zumindest das Shooting sichtbar war von Carlos Alcaraz, wo dann in den Kommentaren kommt, kann der sich bitte mal hier auf seine Genesung konzentrieren und der soll mal hier jetzt sich nicht im Sand wühlen und schicke Fotos machen, der muss doch gesund werden, das wird dem auch mal gut tun. Die Diskussion hast du, aber es ist ein anderes Thema. Sorry, es fällt mir nur gerade auf. Die hast du komischerweise immer bei Naomi Osaka, Eva Lys und anderen Konsortinnen, ja, und nicht bei Männern, oder Henrike?
Ja, ich will jetzt hier natürlich nicht die brettharte Feministin raushängen lassen.
Hey, heute ist Vatertag.
Heute ist Vatertag, heute darf ich das quasi aus. Aber du hast natürlich recht. Und ich will mich selber auch gar nicht von diesem Blick freimachen und sagen, dass ich den nicht habe. Aber natürlich ist das so. Ich glaube, wir sind nach wie vor an diesem Punkt, dass eine Frau es wird niemandem recht machen können und sie wird immer mehr kritisiert sein. Weil es ist ja bei den Damen auch so, ne? Guck dir eine Caroline Wozniacki an. Eine Caroline Wozniacki war ewig eine Nummer eins und hatte aber keinen Grand Slam und dann war das nicht gut genug, wo ich mir dann damals auch dachte, na ja, aber das System ist nun mal so, wer die meisten Punkte hat, ist die Eins und sie hatte die meisten Punkte. Sie hat sie zwar anders gewonnen, aber sie ist halt mit Fleiß die Nummer Eins geworden. Insofern muss man dann entweder sagen, man ändert das System und sagt, okay, quasi die meisten Punkte zählen nicht, sofern da nicht ein paar Punkte vom Grand Slam kommen, also ne, oder die Grand Slam Punkte, wie man das früher bei Wimbledon hatte, da gab es ja mal noch so einen Grass Court Index, ne, oder ansonsten muss man sagen, sie ist die Nummer eins auf faire Art und Weise geworden. Nun verstehe ich natürlich, dass ein Grand Slam im Tennis irgendwie eine gewisse noch mal eine gewisse Strahlkraft hat und ich verstehe auch das Argument. Aber da wäre es tatsächlich mal interessant gewesen, wie es wäre, wenn jemand Nummer eins geworden wäre bei den Herren, der keinen Grand Slam hatte. Nun war das natürlich schwierig in der Zeit von Caroline Wozniacki das zu vergleichen, weil da hatten wir die Big Three und da haben außer denen ja fast niemand Grand Slams gewonnen, kam aber auch nie jemand auf die Eins, also hat sich die Diskussion nie ergeben. Aber ich würde dir schon zustimmen, dass grundsätzlich die Kritik an Frauen, gerade auch wenn Leistung und, ich sag jetzt mal, Auftritte in den Öffentlichkeiten für manche nicht zusammenpassen, ist die Kritik schon deutlich größer. Wir merken es ja jetzt gerade bei Eva Lys. Ne? Eva Lys hat ja so einen richtigen Aufschwung hingelegt. Dann ist sie natürlich A, eine sehr schöne Frau. Ne? Also ich sag mal in dem Sinne von einer allgemeingültigen Schönheitsstandard. Ne? Sie ist halt auch optisch dann natürlich für viele Brands vermarktbarer als vielleicht eine Angelique Kerber, die auch auf ihre Weise schön ist, aber eben nicht diesem Standardideal entspricht. Dann ist sie natürlich als Charakter unglaublich interessant. Sie sagt ihre Meinung. Und jetzt haben wir ja gerade diesen Punkt, dass sie eben verletzt war und momentan die Leistung eben nicht ganz so ist wie vorher. Und jetzt schon sehr schnell viele Leute daran Anstoß nehmen, dass sie so, dass sie trotzdem noch so viel auch anders unterwegs ist. Auch Eugenie Bouchard hat das ja erlebt. Ne? Also egal zu welcher Zeit, dass egal was sie postete, sie dann da Kritik für erntete, weil der Mann dann sagte, naja, müsstest du dich nicht irgendwie auf den Tennisplatz fokussieren und man denkt sich, naja, ein Post ist ein Blick in dein Leben, in einen Moment in dein Leben und das ist ja kein 24-Stunden-Livestream, wo du dann siehst, wie viel jemand schläft, wie viel jemand trainiert und wie viel jemand was anderes macht. Also last time I checked, keiner von uns arbeitet den ganzen Tag. Wir alle hören auch hoffentlich roundabout nach 8 Stunden auf und dann ist ja noch was über. Und ich poste selten Sachen von meiner Arbeit, um zu sagen, hey, übrigens, ich bin gerade ganz aktiv dabei, meiner Arbeit nachzugehen. Das ist auch so ein Ding. Aber ich würde dir schon zustimmen, dass generell die Kritik an Frauen, egal wo und gerade wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, groß ist und auch der Anspruch an sie höher ist. Wobei ich schon sagen würde, dass sich das zumindest in der Tenniswelt auch ein bisschen verschoben hat. Also ich kann mich noch daran erinnern, vor 10 Jahren oder so, wo die Tennisspielerinnen noch sehr auf ihre Outfits reduziert wurden. Und das war irgendwie immer der Talking Point und das hat sich jetzt dann schon verschoben. Aber klar, es findet sich natürlich immer was Neues, was man kritisieren kann.
Das können sie auch nicht mehr auf die Outfits reduziert werden, weil die sind inzwischen, das haben wir euch mal davon gehabt, alle irgendwie hässlich, da sticht keins mehr hervor. Oder was heißt hässlich? Auf jeden Fall nicht mehr so, dass man sagen kann, ey, hast du das Outfit schon gesehen? Womit wir wieder bei den Marken und den Markendeals wären. Und wisst ihr, wie wir eigentlich drauf gekommen sind im Vorgespräch? Wir haben gesagt, dass Diego de Dura besser vermarktbar ist als Justin Engel. Und um den Link zum Sportlichen zu bekommen, hat Daniel auch noch die These miteinander verwurstet und hat gesagt, de Dura wird auch am Ende erfolgreicher gewesen sein als Justin Engel, sportlich gesehen. Könnt ihr euch daran erinnern?
Ja.
Ja, doch, doch, stimmt.
Ja. Ja. Und so sind wir eigentlich auf dieses Riesenthema gekommen. Sorry, Daniel.
Nee, ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen, wenn Hubert Hurkacz wüsste, was er jetzt für eine Diskussion ausgelöst hat, aber du hast recht, eigentlich war es Diego de Dura, der diese Diskussion ausgelöst hat.
Und auch hier wieder, Diego de Dura wird vielleicht aufgrund seiner Persönlichkeit und so, wie er sich gibt, einen oder zwei oder keine Ahnung, irgendwelche Werbepartnerschaften irgendwann bekommen oder hat er schon oder wie auch immer, die auf ihn als Typus passen. Und genauso gut und genau die gleichen Möglichkeiten hat Justin Engel, vielleicht vom Typus her anders positioniert, genauso wie das eben ein Jannik Sinner versus einem Carlos Alcaraz oder einem Kyrgios ist.
Ich glaube, man muss an der Stelle natürlich auch nochmal erwähnen, dass das ja grundsätzlich dann auch keine Kritik an diesen Personen ist. Ne? Also ein Diego de Dura, der ist vom Typ halt einfach ein bisschen lockerer und der sagt am Mikrofon nochmal einen Satz mehr als ein Justin Engel, der halt grundsätzlich als Person zurückhaltender ist. Und das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Und wenn es halt um den Hauptjob geht, nämlich Tennisspieler sein, verbaut er sich damit ja auch nichts. Also da sind ja die Voraussetzungen für alle gleich. Egal, was du charakterlich mitbringst. Ne? Also nur, um das nochmal einzuordnen, es ging jetzt nicht darum, irgendwie hier gewisse Spielerinnen oder Spieler vor den Bus zu werfen, weil wir irgendwie sagen, ihr seid zurückhaltender und deswegen mögen wir euch nicht. Sondern das sollte eigentlich eher so ein bisschen genau darum gehen, dass du natürlich mit gewissen Eigenschaften einfach auch das Glück hast, am Ende vielleicht hier und da es einfacher zu haben, wenn wir gerade in diesen Marketing- und Werbebereich gehen.
So sieht's aus. Und was die sportliche Leistung angeht, ist es so, dass übrigens eine, die vielleicht früher auch ein bisschen mehr aufs neueste Nike-Dress reduziert wurde und trotzdem Leistung brachte, Elina Svitolina, inzwischen für Adidas spielt. Gibt sich aber nichts, wie gesagt, rein vom Äußeren her. Auch das Yonex-Dress von Elena Rybakina sah jetzt nicht signifikant anders aus als das dunkelblaue Oberteil von Adidas von Svitolina. Und nichtsdestotrotz bringen sie beide ihre Leistung. Ich komme nur auf dieses Match gerade zu sprechen, um ein bisschen den Link zum Sportlichen rüber herzustellen. Ich war ja wirklich begeistert bisher von der Saison und bin es auch nach wie vor, nur von Elena Rybakina, die eine irre gute Saison spielt, aber dann gestern in Rom von Elina Svitolina in drei Sätzen bezwungen wurde und denke ich, so vom Sportlichen her diese Woche so eine der Feel-Good-Stories aus Italien, oder wie seht ihr das?
Ich kann dir sogar sagen, warum Elina Svitolina den Titel in Rom holen wird. Das hat nämlich mit Elena Rybakina zu tun. Elena Rybakina hat seit Beginn des Jahres 2025, also so grob gesagt die letzten 17 Monate, viermal nach Satzführung verloren. Also es ist ihr viermal passiert, dass sie nach Satzführung dann doch im dritten Satz verloren hat. Das war im vergangenen Jahr in Washington einerseits der Fall. Da hat sie nach Satzführung in drei Sätzen gegen Leyla Fernandes verloren. Sie hat kurz darauf in Montreal im Halbfinale auch gegen Victoria Mboko nach Satzführung noch verloren. Und sie hat in Indian Wells im Endspiel gegen Sabalenka verloren, obwohl sie den ersten Satz gewonnen hat. Das ist ihr sonst nie passiert nach Satzführung. Nur diese drei Matches. Und alle drei Spielerinnen haben anschließend den Titel geholt.
Oha! Ja. Know your stats, wo wir dann wieder zu unserer Statistikfolge zurückkommen.
Cool, nicht schlecht. Ich glaube, da steht aber noch eine zwischendrin im Weg, die auch gut spielt, Iga Swiatek.
Boah, die hat ja Pegula so weggebügelt.
Und Osaka auch, um nochmal auf Osaka zurückzukommen, wobei Osaka natürlich und Sand jetzt nicht die größte Liebeshochzeit ist, da bin ich mal gespannt, was auf Rasen Hardcore dann von ihr zu sehen sein wird, denn die Kurve ging schon nach oben, finde ich, bei ihr zuletzt. Aber zurück zu Svitolina Swiatek. Ja, also die können das beide gewinnen. Svitolina hat das Turnier schon zweimal gewonnen, liegt allerdings schon ein paar Jährchen zurück. Aber Swiatek scheint mit mallorquinischer Hilfe zurück zur alter Form zu finden, aktuell. Mhm. Ist sie damit die Top-Favoritin, Daniel, für Paris?
Ja, wollte ich gerade sagen, ist dann natürlich irgendwie schnell wieder bei Swiatek, wenn sie jetzt so spielt, wie sie spielt, eben weil sie natürlich auch schon so oft in Paris gewonnen hat. Das würde sich jetzt natürlich echt noch mal so ein bisschen verstetigen, wenn sie jetzt auch in Rom den Titel holt. Klar, ich würde jetzt auch andere gewisse Spielerinnen trotzdem nicht abschreiben, aber wenn sie jetzt die Form hält in den letzten Tagen von Rom, dann werden, glaube ich, bei Buchmachern die polnische Flagge und der Name Iga Swiatek ganz oben stehen.
Naja, und man darf natürlich auch mal sagen, dass Swiatek wahrscheinlich ähnlich, ich will sie jetzt nicht mit einem Rafael Nadal vergleichen, aber wenn du die French Open 4-mal gewonnen hast, ist dann durchaus das Recht zu sagen, du bist immer ein Contender gegeben, in meinen Büchern zumindest.
Ja.
Scheißegal, wie es vorher war.
Ja, aber vergesst Coco Gauff nicht.
Das stimmt, das stimmt. Das will ich auch gar nicht absprechen, aber ich meine, ne, auch bei einem Rafael Nadal, wie oft stand man da? Saison eigentlich Käse, kaum tritt der in Roland Garros auf den Sand, passiert irgendwas, zack, doch den Titel geholt. Also.
Ist übrigens, um das Kapitel Werbung zu schließen, auch nochmal schön, wenn wir vorhin über Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gesprochen haben, dann finde ich, kannst du beim Tennis auf der einen Seite Elena Rybakina und Iga Swiatek haben und auf der anderen Arina Sabalenka und Coco Gauff. Das sind auch so zwei Extrempole, was Vermarktbarkeit und Ausstrahlung angeht. Aber anyway, also darauf zurückkommt, wir werden natürlich, denke ich mal, nächste Woche wieder unsere große Vorschau-Podcast-Folge für Roland Garros haben. Aber so viel sei vorweggenommen, Iga Swiatek wird wohl eine wichtige Rolle spielen da in Paris.
Wir werden sehen, ob das auch die Götter so sehen. Ich bin gespannt. Ja. Ich finde es auch verrückt, dass Roland Garros jetzt irgendwie schon wieder eigentlich anfängt, gefühlt. Weil ich sehe uns hier irgendwie noch sitzen, wie wir darüber gesprochen haben, dass jetzt ja gerade erst der Swing mit Indian Wells und Miami anfängt und die Sandplatzsaison noch ganz weit weg. Ja, und jetzt sind wir bald schon wieder auf Rasen, denn Holger Rune kann man, glaube ich, auch noch mal erwähnen. Der wollte ja eigentlich jetzt in Hamburg zurückkehren auf die Tour, hat jetzt aber gesagt, er wird den Sand komplett canceln und dann auf Rasen einsteigen. Und dann habe ich noch gedacht, um Gottes Willen, der arme Junge, wenn der jetzt irgendwie 3-4 Monate noch länger Pause macht, dann muss ja bei dem irgendwas schiefgelaufen sein. Aber dann fiel mir auf, ja, das ist ja alles irgendwie nur noch 5 Wochen weg. Und dann sehen wir uns schon wieder auf dem Grün. Verrückt.
Ja, und dann sehen wir auch Andy Murray wieder, allerdings wohl in der Box von Jack Draper. Die haben jetzt eine Kollaboration für den Rasenswing bekannt gegeben.
Man darf also machen sie einen gemeinsamen Instagram-Post.
Haben sie doch schon mal. Da musste ein armer, trauriger Andy Murray 3,5 Stunden mit einem singenden, leicht alkoholisierten Jack Draper in einem kleinen Metallkasten verbringen. Großartig.
Weil ich sagen würde, es gibt schlimmere Dinge auf der Welt. Aber gut.
Ah, du hast Jack Draper nicht singen hören.
Der ist übrigens, wenn er denn mal langfristig gesund sein sollte, der Arme, der ist übrigens definitiv ein Contender für lukrative Werbeverträge. Ne? Denn der bringt beides mit. Der kann gut Tennis spielen und hat durchaus auch eine gewisse Ausstrahlung als Persönlichkeit.
Schließen wir doch mit diesem Schlusswort.
Würde ich auch sagen. Schreibt uns gerne auch zu der Thematik, die wir heute so ausführlich diskutiert haben. Wenn ihr da eine Meinung habt, kontakt@tennisproleten.de oder auch wenn ihr sagt, ja, vielleicht gibt es da sogar noch einen Aspekt, den habt ihr so ein bisschen ausgeblendet oder nicht berücksichtigt. Ihr findet uns natürlich auch in den sozialen Netzwerken auf den gängigen Plattformen mit dem Begriff Tennisproleten, wie es der Zufall so möchte. Kommentiert natürlich auch gerne zu der Folge, beispielsweise bei Spotify, wo wir auch zu hören sind. Und empfiehlt uns natürlich auch gerne weiter an Kolleginnen, Freunde, an die Familie, wie auch immer. Alle, die Tennis mögen, gerne weitersagen. Und ja, wir hören uns in der kommenden Woche wieder, dann mit einem großen Blick in Richtung Paris. Bis dahin macht's gut und tschüss.
Tschüss. Und übrigens, Marcelo Rios war gar keine richtige Nummer 1. Es war nämlich der Einzige, der keinen Grand Slam-Titel gewann.
Als Herr. Quasi die.
Bye.